ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karwig,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Leonie Berger. Wir sprechen heute über das Hörbuch Patriot, meine Geschichte von Alexei Nawalny, das posthum erschienen ist. Leonie Berger hat sich Die Stunde der Mauersegler von Margarete Adler für uns angehört und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch erlebt das Vampirtier von Lotte Schweizer endlich ein neues Abenteuer. Beginnen werden wir mit Weihnachtlichem, das wir in der Adventszeit jetzt immer dabei haben. Die Hörbuchzeit gibt es auch als Podcast, jederzeit zum Nachhören in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Jetzt beginnen wir mit einem Gedicht. Dabei können Sie ja mal raten, wer da spricht und von wem das Gedicht mit dem Titel »In Weihnachtszeiten« sein könnte.
In Weihnachtszeiten reis ich gern und bin dem Kinderjubel fern und geh in Wald und Schnee allein. Und manchmal, doch nicht jedes Jahr, trifft meine gute Stunde ein, dass ich von allem, was da war, auf einem Augenblick gesunde und irgendwo im Wald für eine Stunde der Kindheit Duft erfühle tief im Sinn und wieder Knabe bin.
Erraten? Hier kommt die Auflösung. Gehört haben wir den Schauspieler Ulrich Nöten und der Verfasser des Gedichts ist Hermann Hesse. Es geht um die Hörbuchproduktion Weihnachten mit Hermann Hesse, Gedichte und Betrachtungen. Dorothee Meyer-Karwig, welche Texte von Hermann Hesse kommen denn im Hörbuch zusammen?
Das sind alles Texte, die unter dem Buchtitel »In Weihnachtszeiten – Betrachtungen, Gedichte und Aquarelle« als Auswahl schon im Inselverlag erschienen sind.
Gut, auf die Aquarelle müssen wir bei dem Hörbuch wohl verzichten, oder?
Ja, nicht ganz. Das Cover und das Innere der CD-Hülle enthalten zumindest zwei Aquarelle von Hermann Hesse. Das sind sehr schöne winterliche Schneelandschaften.
Dann kommen wir zum Inhalt. Was schreibt denn Hermann Hesse über die Weihnachtszeit? Wie hat er sie erlebt?
Ja, wir haben es im Gedicht schon gehört. Es ist eine Zeit, an die er eigentlich gerne zurückdenkt. Die Weihnachtsstimmung wird in seinen Texten allerdings immer wieder auch so leicht gebrochen. Zum Beispiel in der Geschichte Unter dem Christbaum, in der sich der erwachsene Hermann Hesse an seine Jugend erinnert. Da ist er so 13, 14 Jahre alt. Und beobachtet seinen kleinen Bruder Hans, der so mit strahlenden Kinderaugen vor seinem Gabentisch steht.
Hans war ein Kind. Ich aber wusste plötzlich, dass ich keines mehr sei und nie mehr sein würde. Hans erlebte sein Gabentischchen wie ein Paradies. Und ich war nicht nur solchen Glückes nicht mehr fähig, sondern ich fühlte mich ihm mit Stolz entwachsen. Mit Stolz und doch auch beinahe mit Neid. Ich blickte zu meinem Bruder, der eben noch meinesgleichen gewesen war, aus einer Distanz hinüber, von oben und kritisch, und fühlte zugleich Scham darüber, dass ich ihn und sein Tongeschirr so hatte betrachten können, so zwischen Mitleid und Verachtung, so zwischen Überheblichkeit und Neid. Ein Augenblick hatte diese Distanz geschaffen, hatte diese tiefe Kluft aufgerissen. Ich sah und wusste plötzlich, ich war kein Kind mehr, ich war älter und klüger als Hans und war auch böser und kälter.
Tja, Hermann Hesse erlebt in diesem Moment eben das Erwachsenwerden einerseits als etwas Positives, aber andererseits gibt es da eben auch so dieses Gefühl der Verarmung und des Verlustes der Unschuld.
Ein Gefühl, das viele von uns sicher nachempfinden können. Um was geht's denn in anderen Texten?
Also die Erinnerungen an Kindheit und Jugend spielen immer wieder eine Rolle, auch das Thema Einsamkeit, und in einem anderen Text kritisiert er auch die Geschäftemacherei. Aber dann gibt's auch so freundliche, humorvolle Texte. Beispielsweise schildert er in »Nach der Weihnacht« größere Umtauschaktionen.
Etwas beklommen sah ich in den Tagen nach dem Weihnachtsfest auf meiner Kommode die paar Päckchen herumliegen, die mir Sorge machten. Es waren Sachen, die ich geschenkt bekommen hatte, die ich aber nicht brauchen konnte und die nun umgetauscht werden sollten. Es wird ja immer so gemacht. Und in guten Geschäften haben die Verkäuferinnen sich vom Weihnachtsgeschäft her für diese Umtauschtage so viel strahlende Freundlichkeit aufbewahrt, dass es zum Erstaunen ist. Aber ich mache trotzdem solche Gänge gar nicht gerne. Schon einkaufen fällt mir schwer. Und ich schiebe es oft lange hinaus. Und nun gar umtauschen, in die Läden gehen, die Leute in Anspruch nehmen, sich aufs Neue für schon erledigte Dinge interessieren. Nein, es ist mir sehr zuwider. Und wenn es nur auf mich ankäme, so legte ich die unbrauchbaren Geschenke lieber in eine Schublade und ließe sie für immer da liegen. Zum Glück war meine Freundin da. Die versteht sich auf alle diese Sachen ausgezeichnet. Und ich bat sie, sich meiner anzunehmen und mit mir in die drei Geschäfte zu gehen. Sie tat es gern. Nicht bloß mir zuliebe, sondern auch so. Es machte ihr Spaß, es war ein Sport für sie, eine Kunst, deren Ausübung ihr Freude machte.
Ja, und da diese Freundin letztendlich sehr freundlich zugewandt auf die Verkäuferin zugeht, reagieren diese ebenso freundlich und hilfsbereit. Und so erhält Hermann Hesse Dinge, die ihn wirklich erfreuen. Und es wird ein richtig schöner Tag. Ja, so gibt's noch einige schöne kleine Geschichten rund um das Weihnachtsfest. Nichts Dramatisches, aber sie zeugen alle von so einer genauen Beobachtungsgabe von Hermann Hesse. Die Texte sind besinnlich, aber weit entfernt von Kitsch und Schwulst.
Ist denn der Interpret Ulrich Noethen richtig? Den kennen wir ja aus vielen preisgekrönten Filmen und Fernsehproduktionen, zuletzt unter anderem in Charité und Deutschstunde.
Ja, er ist ja auch schon lange als Hörbuchinterpret bekannt und wird da übrigens gern genommen für die großen Klassiker. Also beispielsweise hat er Tolstois Krieg und Frieden und Anna Karenina komplett eingelesen. Und grundsätzlich ist es so, dass ich mich bei seinen Lesungen immer unglaublich gut aufgehoben fühle und das Gefühl habe, ja, genau so muss man da sprechen. Und so wollte es auch Hermann Hesse verstanden wissen. Also Ulrich Noethen liest so mit so einer großen Ruhe. Man spürt so ein bisschen Melancholie, aber auch ab und zu mal so eine Prise Schalk an den passenden Stellen. Und Geschwindigkeit, Betonung, Rhythmus, Pausen, das ist alles sehr bedacht bei ihm. Da spürt man, welche Kunst solch eine Lesung sein kann. Es ist ein insgesamt sehr stimmungsvolles Hörbuch, in schöner Aufmachung übrigens, das mit großer Aufmerksamkeit gehört werden möchte. Also es ist wirklich nichts zum nebenbei hören.
Weihnachten mit Hermann Hesse, Gedichte und Betrachtungen, gelesen von Ulrich Noethen. Eine CD hat eine Dauer von 1 Stunde und 20 Minuten, ist bei DAV erschienen und kostet 15 Euro. Und das Hörbuch kam auf den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Dezember. Alexei Nawalny war ein russischer Antikorruptionsaktivist und Oppositionsführer. Er erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen, unter anderem den Sacharow-Preis für geistige Freiheit und den Menschenrechtspreis, den das Europäische Parlament jährlich verleiht. Er begann mit seiner Arbeit an seinem Buch Patriot im Jahr 2020, kurz nach dem Giftanschlag auf ihn. Alexei Nawalny starb Mitte Februar 2024 in einem Strafgefangenenlager nördlich des Polarkreises. Dorothee Meyer-Karwick, Patriot, meine Geschichte. Wie ist das Hörbuch einzuordnen? Mehr Biografie oder eher ein politisches Vermächtnis?
Ja, schon beides. Nawalny erklärt anhand seiner Biografie, wie er immer stärker politisiert wurde. Das begann übrigens mit dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986. Und er erzählt von seinem politischen Werdegang, also davon, wie er Anwalt, Politiker und dann eben Aktivist wurde, wie er die Stiftung zur Bekämpfung der Korruption gründete und dann immer stärker ins Fadenkreuz von Putins Regime geriet, bis schließlich 2020 ein Giftanschlag auf ihn verübt wurde.
Der ihm fast das Leben gekostet hat.
Ja, genau. Und mit diesem Giftanschlag beginnt auch dieses Hörbuch. Also im August 2020 standen Regionalwahlen in Sibirien an. Und Alexei Nawalny war dorthin gereist, um Gespräche mit Oppositionsvertretern zu führen. Und am 20. August wollten er und sein Team von Tomsk nach Moskau zurückfliegen. Und während des Fluges brach Nawalny dann zusammen. Und im folgenden Ausschnitt, gelesen von Joachim Schönfeld, beschreibt er, wie es ihm dabei erging.
Wenn ich gefragt werde, wie es sich anfühlt, an einem Angriff mit einer chemischen Waffe zu sterben, kommen mir zwei Assoziationen in den Sinn. Die Dementoren in Harry Potter und die Nazgul in Tolkiens Herr der Ringe. Der Kuss eines Dementoren tut nicht weh. Das Opfer spürt nur, wie das Leben entweicht. Die wichtigste Waffe der Nazgul ist ihre entsetzliche Fähigkeit, ihr Gegenüber willen- und kraftlos zu machen. Auf dem Gang werde ich von einem Dementor geküsst und neben ihm steht ein Nazgul. Ich fühle mich überwältigt von der Unmöglichkeit zu verstehen, was da gerade passiert. Das Leben entgleitet mir. Und ich habe nicht den Willen, dem zu widerstehen. Ich bin erledigt. Dieser Gedanke wird rasch übermächtig und ersetzt das vorherige, ich halte das nicht länger aus.
Beeindruckend. Kommen wir aber erstmal zum Sprecher. Joachim Schönfeld liest schlicht und sachlich, aber nicht kalt, sondern es ist eher so zugewandt, so mein Eindruck, selbst in solch einer dramatischen Situation.
Ja, ich habe gut 20 Stunden zugehört und da tut Joachim Schönfeld das, was in diesem Fall, so mein Eindruck, einfach das Beste ist. Er fällt nämlich nicht groß auf. Er klingt klar, ruhig, angenehm und lässt Nawalny sozusagen den Vortritt, tritt hinter dessen Worten zurück. Also es hat mir gut gefallen.
Wir wissen ja, wie es weiterging. Alexei Nawalny kam erstmal in Russland in ein Krankenhaus, wurde dann aber ausgeflogen und kam in die Charité nach Berlin.
Ja, und dort hat man ihn in vielen Wochen wieder ins Leben zurückgeholt. Er lag im Koma, konnte auch danach erstmal nicht sprechen, nicht stehen oder gehen. Es war wirklich ein langer Kampfdruck ins Leben. Und er ist sich sicher, dass seine Frau Julia ihm geholfen hat, gesund zu werden.
Es fühlt sich gut an, wenn sie da ist. Dann geht sie und ich bin traurig und warte wieder auf sie. Ich zweifle nicht einen Moment daran, dass es eine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt. So etwas wie, ich hörte die Stimme meiner Frau, mein Gehirn schüttete Dopamin aus und ich fühlte mich besser. Jeder Besuch war buchstäblich therapeutisch und das Warten auf sie steigerte die Dopaminausschüttung noch. Doch egal, wie beeindruckend die naturwissenschaftliche und medizinische Erklärung klingt, ich weiß jetzt sicher, einfach aus eigener Erfahrung, dass Liebe heilt und einen ins Leben zurückbringt. Julia, du hast mich gerettet. Und das sollte in die Lehrbücher für Neurobiologie aufgenommen werden.
Naja, aber kaum genesen wollte Nawalny mit seiner Frau wieder in seine Heimat zurück. Ihm war doch klar, dass er dann verhaftet werden würde.
Ja, das war nicht so ganz klar. Also er und seine Frau und sein Team haben es zwar einkalkuliert, aber er schreibt auch, dass er eher damit gerechnet habe, dass das Regime ihn erstmal wegen der großen Öffentlichkeit in Ruhe lassen würde. Aber ja, das war ein Irrtum.
Ja, eben, es ist anders gekommen. Das Flugzeug wurde umgeleitet und er sofort verhaftet.
Ja, das war im Januar 2021 und in Haft hat er dann diese Biografie und sein Vermächtnis geschrieben.
Nawalny wurde ja der führende Oppositionspolitiker, der vor allem die Korruption im Land angriff. Was erzählt er im Hörbuch über seine Arbeit?
Ja, er erzählt, wie er großen Unternehmen Veruntreuung und Korruption nachweisen konnte. Und zwar, indem er von diesen Unternehmen Aktien kaufte. Nur ein paar, aber so bekam er Einblick in deren Geschäftsberichte und konnte so viele Missstände aufdecken. Und die Ergebnisse stellte er dann immer für alle sichtbar ins Internet.
Ja, soziale Medien werden ja oft kritisiert, aber in diesem Fall waren sie offensichtlich hilfreich, oder?
Genau, also sowohl Internet als auch soziale Medien, darüber rief er dann zu Demos auf, machte auf Filme auf YouTube aufmerksam, die sein Team gemacht hatte und die dann auch millionenfach geklickt wurden. Er arbeitete dabei oft mit Mitteln der Unterhaltung, der Satire und prägte beispielsweise die Bezeichnung Partei der Gauner und Diebe für die russische Regierungspartei Einiges Russland. Und dieser Begriff wurde von großen Teilen der Bevölkerung sehr schnell übernommen und ist bis heute da sehr populär. Aber natürlich, je größer seine Oppositionsbewegung wurde, desto größer wurden auch die Repressionen.
Es ging das Gerücht, dass Nawalny mit Rechtsradikalen zusammengearbeitet hat.
Ja, auch das greift er auf und sagt Folgendes dazu.
Ich halte Versuche, die nationale Bewegung in Russland zu diskreditieren, für kontraproduktiv. Ohne Frage sollten diejenigen, die Pogrome organisieren, zur Rechenschaft gezogen werden. Aber man muss den Menschen die Gelegenheit geben, legal zu demonstrieren und ihre Meinung zu äußern, so sehr man sie auch verachten mag. Diese Leute existieren. Und auch wenn man beschließt, sie zu ignorieren, werden sie nicht verschwinden, ebenso wenig wie ihre Anhänger. Fakt ist, dass ihre Schwächung Putin letztlich nur stärker macht. Und genau so ist es auch gekommen. Während wir uns in unseren kleinen Streitereien verzettelten und zu entscheiden versuchten, wen man als Mitglied von welcher Fraktion brandmarken musste und ob es für uns schicklich sei, in ihrer Gesellschaft fotografiert zu werden, stellten wir auf einmal fest, dass wir in einem Land lebten, wo Menschen ohne Grund ins Gefängnis gesteckt oder sogar ermordet wurden. Die Politik eines autoritären Landes ist auf sehr primitive Weise strukturiert. Man ist entweder für das Regime oder dagegen. Das ist das einzige Kriterium des Freund-Feind-Schemas, das uns in der russischen Gesellschaft geblieben ist. Alle anderen politischen Optionen existieren nicht mehr.
Ja, Nawalnys Weg war es, die Oppositionellen zu wählen, die die besten Chancen gegen Putin haben. Das war die Idee der sogenannten taktischen Stimmabgabe. Also dadurch dann auch Leute wählen, die einem eigentlich gar nicht so liegen. Und damit gelang es zumindest, die Zahl der Sitze von einiges Russland in regionalen und lokalen Parlamenten zu reduzieren.
Sie haben gerade gesagt, geschrieben hat Nawalny den Text in der Haft. Was erfahren wir denn über die Haftbedingungen?
Ja, er hat sehr genau seinen Haftalltag beschrieben. Dabei fällt auf, wie gut er sich anpassen konnte. Also die äußeren Bedingungen, enge Zellen, rauchende Mithäftlinge, Schikanen durch Wärter, auch Kafkaesk anmutende Antragsabläufe, um medizinische Versorgung oder auch nur passende Kleidung zu bekommen. Damit kam seine Psyche überaus gut zurecht, sein Körper allerdings weniger. Und weil sich sein Gesundheitszustand mehr und mehr verschlechterte, trat er dann in einen Hungerstreik, bis er in eine Krankenstation verlegt wurde. Aber letztendlich verschlimmerten sich die Haftbedingungen immer mehr, wurde ja auch mehrfach verlegt, bis hin zum sogenannten Strafisolator, in den er kam wegen kleiner Vergehen, beispielsweise weil er den obersten Knopf des zu kleinen Hemdes offen gelassen hatte. Und schließlich wurde ihm dann auch noch das Recht entzogen, mit seiner Anwältin vertraulich zu kommunizieren. Die Begründung war, er begehe aus dem Gefängnis heraus Verbrechen.
Was erfährt man denn in dem Buch bzw. Hörbuch Patriot über den Menschen Alexei Nawalny?
Wir haben es vorhin schon gehört. Ich finde es erstaunlich, welche Vergleiche er wählt, also Dementoren und so weiter, um seinen Zustand nach der Vergiftung zu beschreiben. Und das zeigt, dass er ein sehr, ja, eigentlich jung gebliebener Mensch ist und ein Mensch von erstaunlicher Resilienz. Und einer, der auch in der Haft auf alle erstmal neugierig freundlich zugegangen ist. Er war kein Heiliger, also Wutausbrüche gab es schon auch bei ihm. Aber er schien immer stets reflektiert. Und die große Frage bleibt natürlich, ob es nicht doch ein Riesenfehler von ihm war, nach Russland zurückzukehren. Aber er war eben ein Patriot. Und weil er sein Land so liebte, hat er seine politische Arbeit über sein Leben gestellt. Und sein Ziel blieb die Umwandlung Russlands in einen demokratischen Staat. Und diese Arbeit will nun seine Frau Julia Nawalnaja weiterführen.
Wie fällt Ihr Fazit zu Buch und Lesung aus?
Das ist ein Buch, ein Hörbuch, das insgesamt sehr spannend ist, sehr gut geschrieben, auch mit überraschend viel Humor und Selbstironie. Und insgesamt erfährt man viel über Nawalnys Werdegang, seine politische Arbeit, auch über die russische Gesellschaft und natürlich über das System Putin und dessen Partei Einiges Russland.
Alexei Nawalny, Patriot. Meine Geschichte. Gelesen von Joachim Schönfeld. Zwei MP3-CDs, das sind 20 Stunden und 5 Minuten, kosten 35 Euro, im Download knapp 29. Das Hörbuch ist im Argon Verlag erschienen und kam auf den ersten Platz der HR2-Hörbuchbestenliste vom Dezember. Peter Autschbach mit Silent Night von Franz Xaver Gruber. Die Autorin Margarete Adler schreibt seit 2011 erfolgreich historische Romane. Immer im Mittelpunkt selbstbewusste, autarke Frauen. So auch in ihrem Roman Die Stunde der Mauersegler. Margarete Adler beschreibt darin Familiengeschichten aus Ost und West vor und nach dem Fall der Berliner Mauer. Für die Hörbuchfassung hat der Hörverlag die Schauspielerin Jördis Triebel ausgewählt, die 1977 in Ost-Berlin geboren wurde. Mit ihr beginnt auch die Besprechung von Leonie Berger.
Überleg doch mal, da gibt es einen Menschen in der Familie, der so totgeschwiegen wird, dass ich nichts von ihm weiß. Naja, das ist ja das Wesen des Totschweigens. Dass niemand von irgendwas weiß, geht es Anke durch den Kopf.
Totgeschwiegen wird in Ankes Familie so einiges. Das schwant auch ihrer Tochter Lou. Dieser Mensch, von dem sie bislang nichts wusste, ist ihr Urgroßonkel Henning. Auf einer Familienfeier machte er seiner Schwester lautstark den Vorwurf, sie habe vom Mauerbau 1961 gewusst und ihn nicht gewarnt. Das lässt Lou keine Ruhe. Vier Frauen stehen im Mittelpunkt des Hörbuchs Die Stunde der Mauersegler. Vier Generationen. Elisabeth, die angeblich vom Mauerbau hätte wissen können, ihre Tochter Isa, die gemeinsam mit ihrer Familie einen Ausreiseantrag gestellt hat, deren Tochter Anke, bei eben dieser Ausreise 1988 eine Teenagerin, und schließlich Lou, eine neugierige, selbstbewusste Studentin. Im Jahr 2015 beginnt sie, im längst wiedervereinigten Berlin, zu recherchieren. Mit ihren Fragen stößt sie aber, zumindest bei der Großelterngeneration, auf großen Widerstand. Schließlich macht sich Lou sogar auf den Weg nach Rheinland-Pfalz, wo ihr so plötzlich aufgetauchter Onkel Henning inzwischen wohnt, gemeinsam mit Marietta, seiner großen Liebe aus West-Berlin und damals der Grund für seine Flucht. Lou ist froh, dass endlich jemand bereit ist, mit ihr zu sprechen, und gibt sich eifrig.
In Vorbereitung auf unser Treffen habe ich mich ein wenig eingelesen. Der Mauerbau hat geschätzt rund 13.000 Paare voneinander getrennt. Ich möchte nicht wissen, wie vielen ein Wiedersehen verwehrt geblieben ist. Nicht nur eure Trennung war ein außergewöhnliches Ereignis, noch außergewöhnlicher war euer Wiedersehen. Lou mustert die beiden. So unauffällige alte Leute. Und dann eine Lebensgeschichte, die im so krassen Gegensatz dazu steht. Du hast dich vorbereitet? Henning hat die Augenbrauen zusammengezogen. Auf das Treffen mit uns? Ehrlich? Warum denn das? Naja, ich komme hierher, ihr nehmt euch Zeit. Ist das nicht irgendwie das Minimum, was ich machen kann, um euch zu zeigen, wie ernst es mir ist? Mensch, Kleine, nu bin ich aber ganz gerührt, ruft Marietta aus und Lou muss lachen.
So heiter geht es allerdings selten zu. Autorin Margarete Adler wechselt die Perspektiven. Lou und ihre Mutter Anke kommen am häufigsten zu Wort, doch auch deren Mütter Isa und Elisabeth lernen wir gut kennen. Vor allem ihre Verletzungen, die Schikanen, die sie aushalten mussten. Nachdem ihr Bruder Henning in den Westen geflohen war, musste Elisabeth einiges ertragen. Darüber hat sie allerdings nie gesprochen. Isa und ihr Mann Hannes, der sich in den späten 80er Jahren im kirchlichen Widerstand engagiert, müssen ohnehin aufpassen, was sie sagen. Und Anke bekommt den Ausreiseantrag ihrer Eltern in der Schule sofort zu spüren. Gleich am Tag nach dem rechtswidrigen Übersiedlungsersuchen wird sie zum Direktor zitiert. Sie soll den Antrag zurückziehen, aber sie weigert sich.
Gut, dann bist du ab sofort von all deinen Aufgaben entbunden. Du kümmerst dich um die Klassenkasse? Fragte der Direktor nun. Sie nickte. Die gibst du ab. Den Milchdienst übernehmen, das Klassenbuchamt führen oder die Wandzeitung mitgestalten. Das ist für dich jetzt vorbei. Du wirst deine Thälmann-Pionieruniform nicht mehr tragen. Ich will kein rotes Halstuch mehr an dir sehen. Überhaupt nichts, was an die Pionieruniform erinnert. Wage es nicht, es trotzdem zu tun. Du wirst an keiner Veranstaltung mehr teilnehmen. Und wenn wir Ausflüge machen, zum Beispiel zum Tag der Republik, wirst du hierbleiben, mein Fräulein, im Klassenzimmer. Du weißt, es kann Jahre dauern, bis über so einen Antrag entschieden wird. Seine Augen funkelten, als er die Stimme senkte. Und manchmal wird ihm auch nicht stattgegeben.
Es ist die große Stärke von Margarete Adler, dass sie in Die Stunde der Mauersegler zeigt, wie unterschiedlich die Menschen zu leiden hatten, wie vielschichtig die Probleme waren, auch abseits der bekannteren Themen von Stasi, Mauerbau und Ausreise- oder Fluchtgedanken. Es ist letztlich der Verlust alles Vertrauten, der sie so mitnimmt und den Schauspielerin Jördis Triebel in ihrer feinfühligen Lesung hörbar macht. Als der Ausreiseantrag genehmigt wird, muss alles ganz schnell gehen. Doch Ankes großer Bruder Christian ist inzwischen volljährig geworden. Dass er nicht mitkommen darf, erfährt sie erst kurz, bevor sie die Wohnung verlassen. Wieder ein Schock. Sehr viel später kann er nachkommen. Diesen vielperspektivischen Roman hätten auch durchaus mehrere Sprecherinnen lesen können, aber nicht nötig. Jördis Triebel versteht es, für jede der Frauen eine eigene Atmosphäre zu schaffen. Von alt verstockt über bedächtig oder desillusioniert bis hin zu jugendlich engagiert. Nie wird man müde, ihr zuzuhören und folgt gebannt, bis alle Familiengeheimnisse gelüftet sind. Hier wird deutlich, dass Geschichte aus so viel mehr besteht als aus bloßen Zahlen und Fakten. Es sind die Menschen und ihre vielen Geschichten dahinter, die sie ausmachen.
Leonie Berger besprach Margarete Adler, Die Stunde der Mauersegler, gelesen von Jördis Triebel. Das Hörbuch aus dem Hörverlag gibt's im Download, ist 8 Stunden und 10 Minuten lang und kostet knapp 20 Euro. Wir kommen nun zu unserem Kinderhörbuch, diesmal für alle ab 6 Jahren von Lotte Schweizer. Im vergangenen Jahr haben wir Lotte Schweizers Kinderroman Das Vampirtier und die Sache mit den Tomaten vorgestellt. Jetzt ist die 2. Folge erschienen mit dem Titel Das Vampirtier und die Sache mit dem Grusel. Dorothee Meyer-Karwick, für die, die die 1. Folge nicht kennen, was ist denn ein Vampirtier?
Ja, dieses Vampirtier heißt Brutus und sieht aus wie so ein kleiner Hund. Und die Kinder Emma und ihre Stiefbrüder Lenny und Paul haben ihn als Haustier aus Rumänien zugeschickt bekommen. Aus einem Tierheim. Allerdings ist dieser Brutus etwas seltsam. Er ist nämlich nachtaktiv, hat Fledermausohren, Vampirzähne und frisst am liebsten rote Tomaten. Er ist nämlich gar kein richtiger Hund, sondern ein Fludel, also eine Mischung aus Fledermaus und Pudel. Und mit diesem Brutus ist bald auch dessen Herrchen bei der Familie von Emma und Co. eingezogen, nämlich Graf Dracula höchstpersönlich. Und gemeinsam wohnen sie nun in einer alten, schönen Spukvilla.
Puh, ein echter Vampir in der Familie. Ist das nicht gefährlich?
Ja, dieser Dracula und auch Fludel Brutus sind äußerst verträglich, muss man sagen. Sogar ein bisschen zu brav stellt sich in dieser 2. Folge nämlich heraus, die in den sogenannten Rauhnächten spielt.
Rauhnächte bitte noch etwas näher erklären.
Ja, das sind die 12 Nächte rund um den Jahreswechsel. Und da können viele geheimnisvolle Dinge geschehen, behauptet jedenfalls Dracula, der deswegen nicht möchte, dass in der Zeit in der Villa geputzt oder Wäsche aufgehängt wird. Doch genau das möchte Mutter Diana gerade machen. Und wir hören mal rein, es liest Katharina Thalbach.
Diana kehrte mit Wäschekorb und Wäscheständer bepackt zurück ins Wohnzimmer. Sie stellte den Ständer vor dem Feuer auf und schüttelte ein weißes Laken aus. Brutus schlug seine Vampirzähnchen in den Stoff und versuchte, ihr das Laken aus den Händen zu zerren. »Aus, Brutus«, sagte Diana ärgerlich. »Du machst mir ja lauter Löcher in die Bettwäsche.« »Wer verfängt sich wo?«, hakte Lenny neugierig nach. »Die wilde Jagd«, Dracula wurde auf einen Schlag noch blasser als sonst. »Dämonen, Geister, Hexen, ein ganzes Heer von ihnen, das schreiend, wimmernd und ächzend über den Himmel jagt, wer zwischen Weihnachten und Neujahr Wäsche aufhängt, riskiert, dass sich einer von ihnen in ihr verfängt.«
Ja, das hört sich ziemlich gefährlich an, aber Mutter Diana hängt trotzdem Wäsche auf. Und kurz darauf erhält Dracula dann ein geheimnisvolles Schriftstück und daraus liest er vor.
»Betreff Auffälligkeiten in ihrer Gruselbilanz. Sehr ungeehrter Graf Dracula, uns wurde Meldung gemacht, dass ihre Burg in Transsilvanien seit mehreren Monaten unbewohnt ist. Des Weiteren fielen Ungereimtheiten in ihrer Gruselbilanz auf. Uns liegen keine Nachweise über ihre Gruselaktivitäten der letzten 100 Jahre vor. Aus diesem Grund ordnet der Dunkle Rat eine außerordentliche Gruselprüfung am 31. Dezember dieses Jahres an. Halten Sie zu diesem Zweck Ihren Gruselausweis mit 3 Gruselnachweisen bereit. Bitte beachten Sie, dass die Gruselnachweise nicht älter als 3 Monate sein dürfen. Sollten Sie die Prüfung nicht bestehen, müssen Sie und Ihre Vampirtiere als Ausgleich für die versäumten Aktivitäten für einen Zeitraum von 100 Jahren in Worten 100 zur wilden Jagd und durch die Lande spuken. Mit unfreundlichen Grüßen, Professor Dr. Dr. Malumia Terentia, Abteilungsleitung Spuk und Horror.
Oh je, jetzt ist guter Rat gefragt. Dracula muss einfach wieder lernen, gruselig zu sein.
Naja, es sollte ihm ja nicht so schwer fallen, das liegt doch in seinem Wesen.
Nein, eben nicht. Er leidet seit längerem an einer Gruselblockade und hat stattdessen lieber Gedicht und Balladen verfasst. Also, und die Kinder beratschlagen dann auf dem Dachboden, wie man ihm helfen könnte. Plötzlich kommt da ein wackelpuddingartiger Geist aus der Steckdose und der stellt sich so vor.
»Ich bin Sir Archie, der 3½. Stellte es sich selbst vor. Nun das sind meine 7 Spinnen.
Ja, die hat er als Eskorte da noch mitgebracht.
Jetzt wird's ein bisschen gruselig. Was will denn dieser Argy, der 3,5?
Ja, er behauptet, ein Schlossgespenst zu sein und er will Dracula zur wilden Jagd abholen.
Oje, wie kann denn Dracula geholfen werden, damit er nicht mit auf diese wilde Jagd muss?
Ja, die Kinder überlegen das und sie wollen Dracula auf die Sprünge helfen beim Gruseligsein. Lenny bastelt ihm sogar einen Spukomaten, mit dem man auf richtig gute Gruselideen kommen kann. Und auch Archie behauptet dann, ihnen helfen zu wollen. Die Frage ist, ob man diesem Geist trauen kann. Ja, es passieren dann viele gruselige Dinge und man weiß nie so richtig, war das Archie oder hat Dracula doch seine Gruselblockade überwunden. Jedenfalls, die Zeit ist knapp und es ist unklar, ob Dracula noch seine 3 Prüfungen besteht und er und Brutus bei den Kindern in der Villa bleiben dürfen.
Wunderbar gelesen übrigens von Katharina Thalbach. Sie scheint wirklich sehr viel Spaß an der Geschichte zu haben. Ich erkenne sie auch gar nicht als Frau, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das geht vielen so. Jedenfalls, was ihre Stimme angeht. Ja, sie geht voll in dieser Kindergeschichte auf. Sie liest eben auch nicht, sie spielt regelrecht. Also mit sehr großem Engagement und Spaß. Und der überträgt sich dann auf kleine und auch große Zuhörer. Alles in allem ist es eine schöne, sanft gruselige, auf jeden Fall auch witzige Geschichte für die gesamte Familie rund um die Zeit der Rauhnächte.
Lotte Schweizer, das Vampirtier und die Sache mit dem Grusel, gelesen von Katharina Thalbach. 2 CDs, das sind 2 Stunden und 49 Minuten pures Abenteuer, kosten 14 € und sind bei DAV erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 6 und belegt Platz 2 der HR2 Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche vom Dezember. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und damit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Nicole Abraham.